Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben da heute diese eine Äußerung, die für viel Kritik sorgt. Eine Äußerung, die aber auch zeigt, wie aufgeheizt gerade über ein Thema gesprochen wird, das eigentlich etwas mehr Sachlichkeit verlangen würde. Ich spreche über das Thema Migration und über das, was Friedrich Merz da gestern in einer Diskussionsrunde gesagt hat.
Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.
Friedrich Merz also, der CDU-Chef, über Flüchtlinge und über Behandlungen beim Zahnarzt. Man kann über diesen O-Ton jetzt einiges sagen. Dass er polarisiert, dass er zuspitzt. Viele bezeichnen ihn auch schon inhaltlich als völlig falsch und daneben. Katharina Hamberger ordnet das auf jeden Fall heute für uns ein. Und mit ihr habe ich vorhin auch über eine andere aktuelle Entwicklung in Sachen Migration gesprochen. Über ein Machtwort von Olaf Scholz. Außerdem heute der Blick nach Armenien. Da ist jetzt eingetreten, was viele erwartet oder besser gesagt befürchtet haben. Die Bewohner der Enklave Bergkarabach in Aserbaidschan, die geben auf. Zu Zehntausenden verlassen sie die Region und fliehen nach Armenien. Florian Kellermann ist für uns dort in der Hauptstadt Jerewan und ihn hören wir in wenigen Minuten. Hier ist Tobias Armbruster an diesem 28. September 2023. Hallo. Also, wir sind mittendrin in der deutschen Migrationsdebatte. Viele Diskussionen da heute rund um diese eine Äußerung von Friedrich Merz. Den O-Ton haben wir gerade schon einmal gehört. Katharina Hamberger beobachtet Friedrich Merz für uns schon etwas länger. Ich habe sie vorhin gefragt, was ihr durch den Kopf gegangen ist, als sie das alles zum ersten Mal gehört hat.
Ich habe gedacht, oh je, also ich habe das gestern Abend bei Twitter gesehen oder bei X, wie es hier jetzt heißt, und habe auch schon die Reaktionen gesehen und habe mir gedacht, ah, jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, an dem jetzt auch noch kurz vor einer Landtagswahl mal wieder vor allem über Aussagen von Friedrich Merz diskutiert wird und die Frage, ob er da nicht einen Schritt wieder zu weit gegangen ist. Also das hatten wir ja in letzter Zeit schon öfter.
Was würdest du denn sagen? Ist er einen Schritt zu weit gegangen?
Also ich würde sagen, er hat schon ordentlich überspitzt an der Stelle und ich glaube, dass er sich selbst damit keinen Gefallen getan hat, dass er seiner Partei keinen Gefallen getan hat. Und selbst wenn irgendwie ein Plan dahinter gewesen ist, dass eben ihm und der CDU das überhaupt nicht helfen wird, sondern dass in eine so von der Tonalität her in und der Formulierung her in eine Richtung geht, dass sie eher wieder nur den extremen Rändern hilft, weil es Ressentiments schürt.
Jetzt hast du schon über weitere Reaktionen gesprochen. Kannst du uns das kurz erklären? Wie kommt das alles, wie kommt dieser O-Ton, wie kommt diese Äußerung heute an in der, ich sag jetzt mal, in der Berliner Politik, in der Hauptstadtpolitik?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wen man fragt. Jetzt, wenn man natürlich zur Koalition geht, das ist nicht verwunderlich, dass die das alles nicht gut finden und dass sie das scharf kritisieren. Also da haben wir zum Beispiel Ricarda Lang, die im Grünen Co-Fraktionsvorsitzende, die Friedrich Merz vorwirft, dass er da gruppenbewusst gegeneinander ausspiele und Falschinformationen verbreite und dass damit aber kein einziges Problem gelöst werde und nur Hass geschürt werde. Das sei einem Vorsitzenden einer Volkspartei unwürdig. Das hat Ricarda Lang gesagt. Dann haben wir auch Nancy Faeser heute gehört, die SPD-Innenministerin, die sich ja selbst auch im Wahlkampf befindet, die gesprochen hat von Populismus und ihm auch vorgeworfen hat, dass er ja Falschinformationen verbreitet. Wenn man in die Union reinhört, dann ist es ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt diejenigen, die ihn jetzt verteidigen. Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk Manfred Weber gehört, der von der CSU ist, der gesagt hat, naja, man muss darüber Sozialstandards diskutieren können. Das ist eine legitime Debatte. Es gibt auch andere, die sagen, naja, also ist doch völlig klar, Friedrich Merz hat recht. Auf dem Land sind die Ärzte und die Zahnärzte auch total überlastet. Und darüber muss man sprechen können. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die sich jetzt nicht öffentlich äußern, die aber auch finden, dass Merz hier einfach überdreht hat und das eben auch in der CDU. Und die wollen aber wahrscheinlich jetzt erstmal nicht ihren eigenen Parteivorsitzenden schon wieder anschießen, gerade jetzt eben vor der Landtagswahl.
Katharina, und wenn Friedrich Merz da jetzt ganz gezielt über die Situation in Zahnarztpraxen spricht und sagt, da sitzen, so hat er es ja gesagt, da sitzen Flüchtlinge und die lassen sich die Zähne machen, während andere keinen Termin bekommen. Ist an dieser Aussage irgendwas dran?
Also ich glaube, wir müssen dieses ganze Ding mal so ein bisschen auseinandernehmen, was Friedrich Merz da gesagt hat. Also zum einen ist da ja die Aussage, es gibt 300.000 abgelehnte Asylbewerber und er hat suggeriert quasi, die könne man auch alle abschieben. Dass es knapp 300.000, die Zahl stimmt nicht ganz, es sind ungefähr 280.000 ausreisepflichtige Ausländer gibt in Deutschland. Das ist erstmal so richtig. Davon ist aber wiederum ein Teil, sind keine Asylbewerber, keine abgelehnten Asylbewerber, sondern das sind dann Leute, bei denen ist das Visum ausgelaufen zum Beispiel. Dann gibt es Asylbewerber, die man zum Beispiel nicht abschieben kann, weil sie krank sind, weil sie aus einem Land kommen, in das man im Moment nicht abschiebt, weil sie keinen Pass haben und man sie nicht abschieben kann, weil das Land sie nicht zurücknimmt. Deswegen haben sie alle eine Duldung, also so einfach ist da die Abschiebung auch nicht. Das muss man alles dazu sagen zu diesen Zahlen hat Friedrich Merz nicht dazu gesagt. Das zweite ist eben diese Aussage mit den Zahnärzten. Also es ist so, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, die Asylbewerber sind, in den ersten 18 Monaten in Deutschland eingeschränkten Anspruch auf Gesundheitsleistungen haben. Das ist nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Da kriegen sie eine Behandlung nur bei einer akuten Erkrankung oder Schmerzzuständen und eine Versorgung mit Zahnersatz, so heißt es dann im Gesetz, erfolge nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar sei. Die Ärzte können dann wohl auch entscheiden, mache ich diese Behandlung oder nicht? Wie wichtig ist sie denn überhaupt? Muss sie gemacht werden? Nach diesen 18 Monaten Wartezeit ist es dann so, dass jemand, der einen Asylantrag gestellt hat, quasi den gesetzlich Versicherten gleichgestellt ist. Er ist nicht Mitglied in einer Krankenkasse, aber er bekommt die Leistungen, die man als gesetzlich Versicherter in Deutschland auch bekommt. Man bekommt auch dann eine Gesundheitskarte und muss dann auch einen kleinen kleinen Beitrag zahlen. Das ist eine ganz geringe Summe. Also es stimmt, dass Menschen, die in Deutschland sind, länger als 18 Monate, hier tatsächlich Leistungen bekommen, wie wir auch, aber sie werden nicht vorrangig behandelt und sie bekommen auch nicht mehr Leistungen als ein gesetzlich versicherter deutscher Staatsbürger.
Würdest du dann sagen, was Merz da gesagt hat, ist eine zulässige politische Zuspitzung?
Also ich würde sagen, sie ist, also das ist meine Meinung, ja, aber sie ist schwierig, weil sie ein Wir gegen die aufmacht. Man kann diese Debatte führen. Man kann er geht ja von den Pull-Faktoren aus und sagt, es gibt Pull-Faktoren in Deutschland, also Faktoren, die dazu führen, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen und gerade eben nach Deutschland kommen. Und da ist ja sehr lange bei der Union schon das Argument der Sozialleistungen. Ob das tatsächlich so wissenschaftlich belegt ist, ist immer so ein bisschen fraglich. Da gibt es die Meinung und die Meinung. Aber man kann das diskutieren. Ja? Man kann auch diskutieren, müssen Asylbewerber nach 18 Monaten tatsächlich auch diesen vollen Leistungen bekommen. So macht er es aber nicht. Sondern er macht eben ein Wir gegen die auf. Und das ist etwas, was gerade in dieser eh schon angespannten Stimmung und angespannten gesellschaftlichen Stimmung möglicherweise noch ein Stückchen weiter polarisiert und das finde ich dann schwierig, gerade für einen Parteivorsitzenden der CDU, der gerade jetzt versucht hat, einen Deutschlandpakt anzubieten und zu sagen, wir müssen das gemeinsam meistern.
Mhm. Und er kriegt dafür ja, das können wir ja festhalten, hast du ja auch schon gesagt, er kriegt dafür auch eine Menge Kritik. Jetzt ist Friedrich Merz nicht nur Parteivorsitzender, er will, davon können wir ja ausgehen, auch der Kanzlerkandidat seiner Partei werden bei der nächsten Bundestagswahl. Wie schätzt du das ein? Ist das so eine Äußerung? Ist die für ihn, für seine weitere Karriere nützlich oder eher schädlich?
Also es gibt sicher diejenigen in der CDU, die sagen, da spricht einer endlich mal deutlich und da spricht einer etwas mal aus. Aber ich habe schon gesagt, dass es auch eben die anderen gibt. Und das sind nicht nur Progressive, die sagen, das ist alles zu zugespitzt und das schadet uns eben nur. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass hinterher über eine einzelne Aussage von Friedrich Merz diskutiert wird. Also wenn es tatsächlich dann dazu kommt, dass die CDU entscheidet, wer wird Kanzlerkandidat der Union, da ist ja noch ein bisschen hin. Da sind auch noch einige Wahlen dazwischen, also Europawahl, da sind die Ostwahlen möglicherweise noch dazwischen. So genau steht das noch nicht fest. Aber wenn sie an den Punkt kommt, dann wird das möglicherweise dann auch eine Rolle spielen. Wie verlässlich ist jemand im Wahlkampf? Wie groß ist das Risiko, dass jemand im Wahlkampf Fehler macht? Und wir haben es 2021 gesehen, Armin Laschet, Annalena Baerbock, kleine Fehler im Wahlkampf können die Kanzlerschaft tatsächlich auch kosten und werden eben, kriegen große mediale Aufmerksamkeit. Und wenn du einen Parteivorsitzenden hast, der da eben immer mal wieder vielleicht von eigenen Emotionen überrollt wird, mal was sagen möchte und das dann nicht so formulieren kann, wie es vielleicht sachlich richtig wäre, dann ist es schwierig.
Wie nimmst du das denn wahr? Ist das wirklich so, dass er einfach nur ein loses Mundwerk hat, dass ihm da sowas rausrutscht? Ist er jetzt tatsächlich auch nicht das erste Mal? Oder macht er das sehr gezielt, geplant, bewusst?
Das ist tatsächlich die große Frage. Also ich bin mir dann ehrlich, also muss ich ehrlich sagen, ich bin mir da nach wie vor noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, dass er so Beispiele schon einstreut, weil er sie hört, weil er auch, also das eben mit diesen, mit den Zahnärzten jetzt, wir hatten das auch schon mit den kleinen Paschas bei Lanz, wo er, glaube ich, dann auch denkt, dass er da sehr nah an der Bevölkerung dran ist und eben etwas ausspricht, was diejenigen, die ihm das erzählt haben, erfahren und Emotionen da aufnimmt. Das, glaube ich, ist in dem Moment vielleicht schon ganz bewusst. Ich weiß nur nicht, wie weit das tatsächlich Teil einer großen Strategie ist, die auf keinen Fall, glaube ich, CDU-weit eine Strategie sein kann, weil man eigentlich, das hat die CSU vor allem sehr erfahren müssen und bei der merkt man das jetzt auch gerade bei Asyl und Migration, dass wenn man in der Wortwahl zu sehr überspitzt, dass man dann eben eher der AfD hilft, als sich selber hilft. Und deswegen frage ich mich, ob das tatsächlich alles so durchdacht ist oder ob das einfach in dem Moment aus der Situation bei ihm heraus ist.
Okay, Katharina, wir sind hier bei dieser Äußerung von Friedrich Merz mittendrin in der Migrationsdebatte, die ja wirklich die politische Agenda jetzt seit Wochen bestimmt, die alle möglichen Politiker sozusagen vor sich hertreibt. Und da versuchen sich gerade einige zu positionieren, vielleicht auch neu zu positionieren. Friedrich Merz hat hier jetzt einen Versuch gestartet mit dieser Äußerung. Wir haben aus der Ampel eine natürlich ganz andere Entwicklung in Sachen Migrationspolitik. Da haben wir seit gestern die Nachricht, dass Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt ein Machtwort gesprochen hat in Sachen EU-Migrationspolitik und der Haltung seiner Regierung dazu. Erklär uns das doch bitte kurz. Was besagt dieses sogenannte Machtwort von Olaf Scholz?
Das sagt ganz kurz, dass dass Deutschland sich beim Thema Krisenverordnung, das ist ein Teil der europäischen Asylreform, nicht mehr zurückhalten wird, beziehungsweise da nicht mehr bremsen wird und das nicht mehr blockieren wird, sondern dass Deutschland diese Krisenverordnung auch mittragen will. Kurz zur Einordnung, es gab da in der Vergangenheit innerhalb der Bundesregierung unterschiedliche Meinungen. Vor allem die Grünen fanden diese Krisenverordnung sehr schwierig. Und bei der SPD war das immer so ein bisschen schwankend. Man hat sich aber einig dahinter gestellt, hat gesagt, wenn die nicht kommt, dann kommt diese ganze Asylreform nicht. Deswegen müssen wir zustimmen. Und die FDP hat schon immer gesagt, wir brauchen das. Die gingen ja sogar so weit, dass sie gesagt haben, der Generalsekretär der FDP, die Grünen seien ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, weil sie eben gerade diese Krisenverordnung verhindern wollen. Und da hat der Kanzler offenbar dann gestern im Kabinett durchgegriffen und hat Annalena Baerbock mitgeteilt, dass Deutschland jetzt dem Ganzen zustimmen wird und sie bitte mit der Innenministerin jetzt einen Weg finden soll, eine Lösung finden soll, wie das Deutschland gelingen kann.
Wie sehr brüskiert er denn die Grünen damit?
Also ich glaube, es ist für die Grünen schon sehr schwierig, dass der Bundeskanzler da jetzt eingegriffen hat und gerade bei so einem Thema, das den Grünen in letzter Zeit so wahnsinnig wichtig ist und wo sie ja auch intern ganz schön mit sich selbst ringen. Also bei der Asylreform, als die insgesamt beschlossen wurde auf europäischer Ebene, war das ja mit Zustimmung auch der Außenministerin. Und das fanden bei den Grünen viele wahnsinnig schwierig. Und man hat dem somit ein bisschen gegrummelt, dann am Ende zugestimmt, wenn man gesagt hat, na ja, wir können ja im Nachhinein jetzt auch noch ein bisschen was, gerade wenn das dann ins Parlament geht, vielleicht noch ein bisschen was erreichen und schauen, dass das in unserem Sinne auch nochmal verbessert wird. Und dass der Kanzler jetzt da sagt, so und jetzt machen wir es aber so, ist für die Grünen, würde ich sagen, schon ein echt schwierig.
Und welche Auswirkungen hat diese Entscheidung jetzt von Olaf Scholz für für das weitere Vorgehen in der EU?
Also zunächst ist es so, dass man sich jetzt offenbar tatsächlich geeinigt hat. Da gab es jetzt ein paar Eilmeldungen. Deutschland macht den Weg frei für diese Krisenverordnung. Das ist eben ein Teil dieser gesamten Asylreform. Diese Krisenverordnung bezieht sich darauf, wenn in einem Land besonders viele Geflüchtete ankommen. Also zum Beispiel, wenn sie instrumentalisiert werden. Wir haben das gesehen, als Belarus das gemacht hat an der Grenze zu Polen, dass ein Land dann völlig überlastet ist. Dann kann ein Land die Standards für die Unterbringung senken. Dann können Flüchtlinge auch länger in diesen Zentren da festgehalten werden und dort bleiben müssen. Das sind eben so Dinge, die die Grünen schwierig fanden, weil die ganzen Unterbringungsstandards sowieso nicht ganz so, aus ihrer Sicht nicht ganz so gut sind. Und das ist eben nur ein Teil dieser ganzen Reform und die beinhaltet ja noch einiges mehr, also Asylverfahren an der Außengrenze, Abkommen mit Drittstaaten, aber eben auch eine Verteilung innerhalb der Europäischen Union von Geflüchteten, beziehungsweise dass man sich dann als Land rauskaufen kann, wenn man das nicht will. Das ist jetzt erstmal so alles, würde ich sagen, auf dem Weg, muss aber noch das Europäische Parlament. Das ist alles noch nicht ganz so einfach und noch nicht hundertprozentig geeint. Es gibt die Stimmen, die sagen, wir müssen das aber jetzt vor der Europawahl noch durchkriegen, weil wenn die Europawahl vorbei ist, dann sitzen viel mehr Rechtspopulisten im Europäischen Parlament und dann wird es noch schwieriger werden. Ja. Und dann wird das Ganze nochmal verschärft werden. Also es ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Das wird alles noch sehr lange dauern. Es ist jetzt erstmal erste Schritte, die gegangen sind.
Okay, aber Katharina, wenn ich diese beiden Entwicklungen, und so können wir die vielleicht zusammenfassen, wenn wir die beide mal zusammennehmen, hier Friedrich Merz mit dieser drastischen, manche würden sagen, oder viele würden sich ja sagen, völlig unmöglichen Äußerung, die viele entzweit, die polarisiert, den haben wir da. Gleichzeitig haben wir Olaf Scholz, der dieses Machtwort spricht und eine Asylverordnung sozusagen gutheißt, die sich ja doch etwas verabschiedet vom bisherigen Kurs in der deutschen Flüchtlingspolitik. Können wir dann sagen, wir stehen vor einer in Deutschland neuen Ausrichtung in der Asylpolitik? Die Asylpolitik hier bei uns wird deutlich härter, schonungsloser?
Also ich würde nicht von einer deutlich neuen Ausrichtung sprechen, auch nicht von dem, was hier oft heißt Asylwende. Aber was ich schon auch sehe, ist deutliche Verschärfungen. Ich glaube, wir sind noch weit weg, gerade jetzt auf Bezug auf Deutschland, von diesem Asylkompromiss aus den 90ern, wo man ja wirklich das Asylrecht in Artikel 16 so massiv eingeschränkt hat, dass kaum noch jemand davon profitieren kann. Man merkt es in der Tonalität, man merkt es in der Diskussion, dass wir uns auf einem neuen Weg bewegen. Also dass auch die Grünen mittlerweile von einer Belastungsgrenze sprechen. Das ist neu, dass man eben auch auf EU-Ebene diesen Kompromiss verabschiedet hat. Das ist etwas, wo ich sagen würde, hätte das die Union gemacht, wären Teile der SPD, aber auch der Grünen hätten das schrecklich gefunden und hätten das furchtbar kritisiert. Also da ist schon ein neuer Sound drin und neue Bewegungen, würde ich sagen.
Katharina, vielen Dank.
Gerne.
Wir müssen für uns eingestehen als Europäer, als Deutsche, dass wir an der Stelle mal wieder in der Geschichte nicht die Rolle eingenommen haben, die wir hätten vornehmen müssen.
Der CDU-Politiker Martin Petzold war das heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk über die Lage in Bergkarabach.
Wenn man wertegeleitete Außenpolitik ernst nimmt, dann müsste man ja gerade jetzt besonders aktiv und besonders unterstützend den Armeniern helfen.
Bergkarabach also, Armenien und Aserbaidschan. Das ist ein weiterer Konfliktherd im Schatten des Ukraine-Kriegs. Wir haben hier im Podcast am vergangenen Freitag schon einmal über die historische und auch die völkerrechtliche Situation von Bergkarabach gesprochen. Das ist eine absolut hörenswerte Episode, kann ich nur empfehlen. Und jetzt erleben wir auf jeden Fall in diesen Tagen, dass die Zeit dieser armenischen Enklave in Aserbaidschan tatsächlich zu Ende geht. Aserbaidschan hat Fakten geschaffen. Mit einem kurzen Militäreinsatz hat es gezeigt, wozu es fähig ist. Und vorher die komplette Region monatelang von der Außenwelt abgeschnitten. Die 120.000 Bewohner von Bergkarabach, die geben jetzt gerade auf und sie fliehen zu Zehntausenden nach Armenien. Dort in der Hauptstadt Jerewan ist gerade Florian Kellermann für uns. Hallo Florian.
Grüß dich.
Florian, was spielt sich da gerade ab zwischen Bergkarabach und Armenien?
Ja, wenn man es ganz emotionslos beschreiben wollte, würde man sagen, dass jetzt hier eine sehr, sehr lange Geschichte zu Ende geht, die ethnisch-armenische Besiedlung dieses Gebiets bei Karabach geht zu Ende und der Versuch, dort eine Republik, also eine Art Autonomie als Staat zu etablieren, der geht auch zu Ende. Und was aus diesem Gebiet danach wird, ist bisher unklar. Auch was aus den, sagen wir mal, Kulturdenkmälern dort wird, ist unklar, was Aserbaidschan letztendlich damit vorhat. Und auch ein Konflikt natürlich geht zu Ende hier zwischen Aserbaidschan und Armenien an dieser Stelle, der sich seit den Anfang der 1990er Jahre bis jetzt entwickelt hat.
Und zunächst mal haben wir da aber jetzt eine riesige Fluchtbewegung.
Ja, genau. Also die Regierung dieser offiziell nicht anerkannten Republik Bergkarabach hat ja gesagt, dass 99,9% der Menschen weg wollen, nicht unter aserbaidschanischer Regierung leben wollen. Und das bestätigt sich ja auch in diesem Flüchtlingsbewegung, in dieser Fluchtbewegung, die wir hier sehen. Es ist ja schon mehr als die Hälfte der Menschen, dieser 120.000 Menschen sollen es ungefähr sein, die dort gewohnt haben, etwas mehr als die Hälfte schon ausgereist nach armenischen Angaben. Sie reisen alle über diesen einen Korridor, über diese eine Straße, diese Gebirgsstraße, Lachin-Korridor. Die ist natürlich komplett verstopft dadurch, ist klar, mit Autos. Und es dauert auch ewig lang. Also ich habe gehört von manchen, dass sie 48 Stunden unterwegs waren. Und natürlich eine ganz, ganz beschwerliche Reise dann, ist klar. Sie sagen, es sind auch Menschen gestorben in dieser Zeit, bei so vielen tausend Menschen. Und dann auch durch diese Anspannung, es sind Kinder geboren worden da in den Autos. Weiterhin können aber viele auch nicht ausreisen, weil es an Benzin fehlt in Bergkarabach. Und auch deshalb, weil Aserbaidschan die Straße blockiert hatte über Monate seit vergangenen Dezember und deswegen dort fast nichts durchgekommen ist, unter anderem eben Benzin. Klar ist auch, dass zunächst mal die etwas Vermögenderen jetzt rausgekommen sind oder noch rauskommen. Die haben erstens genügend Autos, gute Autos, und sie können die erhöhten Preise für Benzin bezahlen, und die Ärmeren, die werden dann erst am Schluss kommen können.
Was erzählen die Menschen, die da jetzt in Armenien ankommen, was erzählen die denn, warum sie geflüchtet sind und wie das für sie in den letzten Tagen da ausgesehen hat in Bergkarabach?
Ja, die letzten Tage waren ja dann, ist vor allem der Krieg, dieser eintägige nur Krieg, eindrücklich für sie geblieben. Das heißt, wie sie sich da in den Schutzbunkern verstecken mussten, wie also die Städte beschossen wurden und wie dabei ja auch Zivilisten ums Leben gekommen sind. Es gibt bisher noch nur die Zahl von 20 toten Zivilisten, aber ich habe von einigen gehört, dass sie sagen, in Wahrheit ist die Zahl viel größer oder viel höher. 20 sind eben nur die, die wir bisher da identifizieren konnten. Und sie erinnern sich natürlich vor allem auch an diesen Mangel, den sie gelitten haben die vergangenen Monate über, weil es keine Lieferungen oder kaum noch Lieferungen gab, auch von Nahrungsmitteln. Also manche empfinden das Essen, das sie jetzt bekommen, nachdem sie in Armenien ankommen und dort versorgt werden, als besser als das, was sie in den Monaten zuvor hatten, trotz der Strapazen, die sie jetzt auf sich genommen haben. Manche sagen auch, dass sie überprüft wurden bei der Ausreise, dass also Aserbaidschan hier bestimmte Personen herausfischen will, möglicherweise festhalten will. Wir wissen ja, dass der ehemalige Regierungschef dieser nicht anerkannten Republik Bergkarabach, Ruben Vardanyan, offenbar auch festgenommen worden ist. Da gibt es Bilder, auch seine Frau sagt das. Und es gibt Armenier, die behaupten, der sei nicht der Einzige. Könnte noch mehr Leute treffen. Und Aserbaidschan will hier also auch politische Figuren festhalten, um zum Beispiel keine Exilregierung zuzulassen für Bergkarabach, sondern um nicht nur dieses Gebiet jetzt einzunehmen, sondern um quasi auch die Geschichte, die armenische Geschichte, Geschichte werden zu lassen.
Und da heißt es nun heute von den Behörden, von den, ich sage jetzt mal, armenischstämmigen Behörden in Bergkarabach, diese selbsternannte Republik, die werde aufgelöst. Und zwar zum 1. Januar 2024, also in wenigen Wochen, in wenigen Monaten. Auflösung dieser Republik. Erklär uns das, Florian. Was bedeutet das?
Ja, das heißt, dass dieser Versuch, dort eine von armenischen von ethnischen Armeniern gegründete Republik zu etablieren, dass dieser Versuch letztendlich gescheitert ist. An der militärischen Schwäche, kann man sagen, und an der militärischen Stärke Aserbaidschans. Und dass Aserbaidschan sein Ziel erreicht hat und gesiegt hat. Es hat sich abgezeichnet in der vergangenen Woche, als die Streitkräfte dieser Republik aufgegeben haben, ziemlich schnell. Sie haben zwar, wie es heißt, gekämpft, aber sie waren eben hoffnungslos unterlegen. Es gab wohl auch welche von ihnen, von den Soldaten, die weiterkämpfen wollten, aber die Regierung hat gesagt, das hat keinen Sinn, das führt nur zu großen Opfern. Und diese Auflösung ist wahrscheinlich auch besprochen worden. Es gab ja dann auch Gespräche auf aserbaidschanischem Boden von Vertretern dieses auch nicht anerkannten Parlaments bei Karabachs. Es ist nicht ganz klar, welche Ergebnisse es da gibt, aber das scheint auch eines der Ergebnisse gewesen zu sein, dass diese Republik aufgelöst wird. Wie dann da die Übergabe aussieht, das wird man jetzt noch sehen. Die Hoffnung ist natürlich, dass es zwar jetzt zu dieser Vertreibung kommt, also dieser ethnischen Säuberung, aber dass es zumindest ja in Anführungszeichen dabei bleibt, also dass es eben keine blutige irgendwie Abrechnung noch wird. Denn es sind ja viele Rechnungen offen, auch noch aus dem ersten Krieg, bei Karabach-Krieg aus der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Und der aserbaidschanische Präsident Aliyev hat das ja auch mal angesprochen, eines dieser Massaker, das an aserbaidschanischer Zivilbevölkerung verübt wurde. Und da war natürlich die Befürchtung, oder ist noch die Befürchtung, dass es da auch Racheakte geben könnte.
Wenn jetzt die Armenier in Bergkarabach, ich sage jetzt einfach mal, aufgeben, ist das dann auch eine Niederlage für Armenien, für den Staat Armenien?
Ja, das ist unbedingt auch eine Niederlage für Armenien, denn Armenien hat ja darum gekämpft, dass es ein unabhängiges Bergkarabach gibt und hat sehr, sehr viele Menschen dabei auch geopfert. Zigtausende sind dabei gestorben, zunächst mal Anfang der 90er Jahre, also in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Dann noch immer noch viele Menschen, Soldaten beim letzten Krieg vor 3 Jahren. Und jetzt hat sich zwar die Regierung hier in Jerewan herausgehalten, Pashinyan, der Regierungschef, hat gesagt, wir mischen uns da nicht ein, wir werden hier in einen Krieg hineingezogen, das wollen wir nicht. Aber es ist schon klar, dass es eben aus der Schwäche heraus geboren war, dass er eben gesehen hat, wenn Armenien versucht, es zu verteidigen, wird es verlieren und wird dann, und das könnte eben dann noch härtere Konsequenzen haben für Armenien. Aber insgesamt ist das natürlich eine Niederlage und das wird ja auch so gesehen in der Bevölkerung. Die Kritik an Pashinyan ist da. Sie wird jetzt nicht mehr so laut geäußert. Am Anfang gab es ja große Demonstrationen hier vergangene Woche. Die gibt es jetzt nicht mehr so sehr. Einfach weil die Gesellschaft, ich habe gestern mit einigen gesprochen, die das so gesagt haben, sich jetzt auf anderes konzentrieren muss. Sie muss sich darauf konzentrieren, diese Flüchtlinge unterzubringen. Das ist das eine. Und sie muss sich auch konsolidieren, damit eben Aserbaidschan nicht, was leider hier im Raum steht, weitere Gebiete oder dann eben Gebiete angreift, die tatsächlich völkerrechtlich zu Armenien eindeutig gehören.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen. Erstmal, Florian, die Flüchtlinge, die jetzt ankommen, frage ich mich die ganze Zeit, werden die eigentlich in Armenien sozusagen mit offenen Armen empfangen als Brüder und Schwestern der armenischen Bevölkerung?
Also insgesamt würde ich sagen, ja. Sie kommen ja auch, sehr viele von ihnen kommen ja auch privat unter, bei Bekannten, bei Freunden, aber auch bei Fremden, die ihre Zimmer anbieten. Ich habe gestern Abend mich noch mit einem Politologen hier getroffen, der mir erzählt hat, dass seine Studenten gerade in der Universität sind und dort Hilfspakete schnüren. Und dann hat er gerade während des Gesprächs einen Anruf bekommen, ob er nicht 4 Kinder aufnehmen könnte, die auf dem Weg nach Jerewan sind aus Bergkarabach. Und er hat zugesagt, die Eltern sind irgendwo stecken geblieben, haben aber die Kinder mit einem Transport vorausgeschickt. Und dieser Geist, der ist schon überall zu spüren. Also alle Nichtregierungsorganisationen, die es gibt, die ganze Zivilgesellschaft, egal womit sie sich vorher beschäftigt hat. Ich habe auch mit einem Vertreter einer ökologischen zum Beispiel Organisation gesprochen. Die kümmern sich jetzt darum, diesen Menschen zu helfen, die da ankommen.
Und wenn wir den Blick jetzt mal weiten, wie blickt man in Armenien auf den Westen, auf Europa? Ist ja erstaunlich still geblieben in den vergangenen Tagen rund um diesen Konflikt.
Ja, da ist schon Enttäuschung zu spüren. Das ist ganz klar. Die Leute sagen, wir sind eine Demokratie. Aserbaidschan ist keine Demokratie. aber wir sind eben ärmer und wir können nichts bieten. Wir haben eben nicht dieses Gas, das wir in die Europäische Union verkaufen können und deshalb kümmert sich auch niemand dann um uns. Es wird dann auch immer wieder oder ab und zu zumindest der Vergleich mit der Ukraine gezogen. Der greift die Welt unter die Arme, habe ich gestern gehört, und uns greift niemand unter die Arme. Und das sei eben dann schon auch eine Art Verrat, aber klar, dass natürlich der Hauptverrat von Russland begangen worden ist, auch in den Augen vieler hier, obwohl es auch nicht so laut ausgesprochen wird, weil es da eben unterschiedliche Ansichten gibt und die Menschen sagen, jetzt müssen wir uns konsolidieren.
Und an Russland der Vorwurf eben, weil Russland traditionell so eine Art Schutzherr ist oder gewesen ist, zumindest für die Armenier. Florian, ich würde ganz gern kurz noch auf, du hast das Stichwort Gas aus Aserbaidschan genannt. Wie schätzt du das ein, als jemand, der sich ja sehr viel mit dieser Region beschäftigt? Ist da was dran an diesem Vorwurf, dass jetzt eben die Europäer stillhalten, weil Aserbaidschan im Zuge dieses Ukraine-Konflikts so wichtig geworden ist als eine Art Ersatzlieferant von Erdgas?
Ja, den Eindruck kann man schon gewinnen. Vor allem, wenn man sich die vergangenen Monate anschaut, wo dieser Korridor, den ich erwähnt habe, von Armenien nach Bergkarabach de facto gesperrt war und die Menschen dort gelitten haben und sich eben fast niemand dafür interessiert hat. Und da war der Eindruck schon, es hat etwas damit zu tun, dass Aserbaidschan jetzt eben so wichtig geworden ist für viele. Und nicht nur Aserbaidschan, ja auch die Türkei, die hinter Aserbaidschan steht. Wichtig für die EU, aber auch wichtig für Russland. Es ist natürlich auch relativ einfach, muss man auch sagen, sich hier ja rauszureden oder zu sagen, man kann nichts machen, denn man kann ja wirklich nicht so viel machen. Es ist eben ein Verbündeter Russlands, du hast es angesprochen, also Armenien und Russland sind zusammen in einem Verteidigungsbündnis, deswegen kann man Armenien auch nicht einfach so Waffen liefern zum Beispiel. Deswegen kann man auch nicht so einfach eine Partnerschaft militärischer Art oder eine Sicherheitspartnerschaft vereinbaren. Insofern ist es auch relativ einfach zu sagen, wir sind uns die Hände gebunden. Aber ich denke, es hat schon auch was damit zu tun, dass man abhängig ist von Aserbaidschan.
Okay, Florian, du hast es schon gesagt. Da geht jetzt sozusagen ein Kapitel zu Ende, höchstwahrscheinlich. Das Kapitel Bergkarabach. Wie groß ist denn die Gefahr, dass sich daraus jetzt trotzdem nochmal ein weiterer Konflikt, ein weiterer Krieg in der Region entwickelt?
Ja, die Gefahr ist auf jeden Fall da und von den Armeniern wird sie als sehr groß eingeschätzt. Ob sie tatsächlich so groß ist, schwer zu sagen. Es geht hier noch mal um ein südliches Gebiet von Armenien, ein Gebiet, das von Aserbaidschan als West-Sangesur bezeichnet wird. Und dieses Gebiet trennt wiederum, das ist relativ kompliziert geografisch, trennt wiederum eine aserbaidschanische Enklave vom Rest Aserbaidschans ab. Diese Enklave heißt Nachitschewan, die liegt an der Grenze zum Iran. Und Aserbaidschan hätte eben gerne einen Korridor von seinem Hauptgebiet mit der Hauptstadt Baku in dieses Nachitschewan und das würde eben dann durch dieses armenische Gebiet führen und Aserbaidschan möchte hier einen relativ breiten Korridor haben. Und hier in Armenien wird ganz klar die Gefahr gesehen, dass Aserbaidschan hier Territorium angreift, das völkerrechtlich ganz klar zu Armenien gehört und damit Armenien in zwei Teile teilt. Es werden auch im Internet Landkarten publiziert, wo nicht ganz klar ist, wo die herkommen. Ja, wo weite Teile Armeniens dann plötzlich zu Aserbaidschan gehören. Und aber was diesen Korridor betrifft, den Aserbaidschan gerne möchte, das ist offiziell auch schon geäußert worden von Baku, also von Aserbaidschan. Und das ist jetzt quasi das, wohin sich alle Augen richten und wo man eben hofft, dass es nicht zu einem weiteren Krieg kommt.
Florian Kellermann, gerade für uns in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Florian, danke dir.
Danke, Tobias.
Und ich habe da kurz vor diesem Gespräch mit Florian Kellermann ja diesen Ton von Martin Petzold gebracht, dem CDU-Politiker. Wir hatten den heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk als Interviewpartner zu Gast. Er hat eine Mutter, die aus Armenien stammt und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesem Konflikt. Auch dieses Interview kann ich zum Hören sehr empfehlen. Zu finden ist es, wie fast alles aus unserem Programm, in der DLF-Audiothek-App. Das war unser Podcast Der Tag an diesem 28. September 2023. Mein Name ist Tobias Armbruster. Feedback wie immer sehr gerne als E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Danke und ciao.